Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchten wir dich auf ein neues Hörbuch aufmerksam machen, das gerade bei Audioscope, dem medizinischen Hörbuchverlag, erschienen ist. Das Buch »Glücklich im Arztberuf – Werden, Sein und Bleiben« von Dr. Caroline Bialon ist ein unabdingbarer Begleiter für jeden Mediziner, egal ob in der Klinik oder in der ambulanten Versorgung. Ein kompaktes und gut strukturiertes Werk, das ein wichtiges Thema für alle Ärztinnen und Ärzte in den Fokus rückt. Wie steigere ich meine Resilienz und Zufriedenheit im Arztberuf? Gerade jetzt, wo die Anforderungen durch die gesundheitspolitische Entwicklung und den bestehenden Fachkräftemangel immer größer werden, ein extrem wichtiges Thema. Weitere Infos zu dem Buch findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du Teil 3 der Reihe zum Thema Resilienz mit Dr. Caroline Bialon. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Hi Caroline.
Hallo Kai.
Hi.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Es geht ein drittes Mal um das spannende Thema Resilienz. Und genau, du merkst, ich mache gerade gar keine großen Umwege, um zum Thema zu kommen. Wir haben schon zweimal darüber gesprochen. Und wir haben so ein bisschen einen Spannungsbogen aufrechterhalten. Wir haben schon 4 von den 7 Säulen der Resilienz besprochen. Das heißt, heute würden wir die restlichen 3 besprechen.
Genau.
Wenn ich richtig rechne. Genau. Trotzdem vielleicht nochmal für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, die anderen beiden Folgen, ist ja ganz klar nochmal die Empfehlung, sich die ersten beiden Folgen anzuhören. Caroline, warum lohnt es sich, sich mit dem Thema Resilienz auseinanderzusetzen? Was würdest du sagen?
Also ganz spontan fällt mir der schwäbische Spruch ein, besser reich und gesund als arm und krank. Wenn es mir gut gehen kann, warum sollte ich es mir nicht gut gehen lassen? Und in Bezug auf Resilienz bedeutet das ja, dass ich in einen gesunden psychischen Zustand oder ausgeglichenen Zustand zurückfinden möchte innerhalb der Belastung des Lebens. Und nachdem Resilienz lernbar ist und es da Faktoren gibt, die da einfach bekanntermaßen helfen, also eben diese bekannten 7 Säulen, ja, macht es einfach Spaß, sich damit auseinanderzusetzen und die aktiv ins Leben zu holen.
Ich muss da gerade an dein Beispiel vom letzten oder vom ersten Mal, glaube ich, denken, mit dem Zähneputzen. Wenn ich weiß, dass Zähneputzen gegen Karies hilft, warum soll ich das nicht machen? Also warum soll ich darauf warten, dass meine Zähne in einen schlechten Status kommen? Und genau, beim Zähneputzen ist das ja vollkommen bekannt für alle, aber bei dem Thema Resilienz, auch wenn das mehr in den Vordergrund rückt und bekannter wird, hat man das Gefühl, dass es irgendwie nicht so bekannt. Und genau, deswegen war mir das auch so wichtig, dass wir durchaus 3 Folgen aus diesem Thema machen. Doppelt wichtig, weil das für uns wichtig ist als Ärztinnen und Ärzte, als Therapeuten, die viel mit belastenden Situationen zu tun haben, aber natürlich auch für unsere Patientinnen und Patienten, die durchaus Resilienz gebrauchen können, wenn es darum geht, mit den Schwierigkeiten des Lebens umzugehen, mit Erkrankungen umzugehen, Schicksalsschlägen umzugehen und so weiter. Die ersten beiden Säulen hatten wir besprochen in der ersten Folge. Das war einmal die Säule Akzeptanz. Finde ich ganz, ganz spannend. Akzeptanz bitte nicht verwechseln mit dem Gutheißen einer Situation. Und Optimismus war die zweite Säule. Was waren die anderen beiden Säulen, die wir in der zweiten Folge besprochen haben, Caroline?
Die anderen beiden waren Lösungsorientierung und Zukunftsperspektiven. Mhm. Oder auch Zukunftspläne.
Ja. Welche 3 restlichen Säulen gibt es jetzt noch zu besprechen? Du hast gesagt, die sind so ein bisschen für Fortgeschrittene, ne?
Ja, ich habe gesagt, das sind die ein bisschen unbeliebteren.
Ja.
Das sind das Verlassen der Opferrolle.
Ja.
die Verantwortungsübernahme. Ja. Und das Letzte ist wiederum eigentlich was ganz Gängiges, was wir alle gut kennen, nämlich die Beziehungspflege. Das, was wir heute im modernen Networking nennen würden.
Ja. Ja, das fällt mir schon wieder leichter, das nachzuvollziehen, beziehungsweise, also das ist was, was ja auch irgendwie logisch nachvollziehbar ist, dass wir als soziale Menschen, dass wir das brauchen, mit anderen Menschen in Kontakt zu sein, uns auszutauschen. Aber das mit dem Verlassen der Opferrolle und dem Verantwortung übernehmen, das sind ja auch zwei Dinge, die so sehr Hand in Hand gehen, oder?
Absolut, absolut. Die gehören zusammen. Es sind aber tatsächlich zwei verschiedene Säulen, wobei letztlich, wenn man so guckt, sind natürlich die Säulen alle sieben irgendwie miteinander verbunden. Ne? Also ein Verlassen der Opferrolle ohne eine Zukunftsperspektive ist irgendwie ein bisschen schwierig. Und natürlich hat auch die Lösungsorientierung mit der Akzeptanz und der Verantwortungsübernahme ganz viel zu tun. Also da lassen sich natürlich überall Querverbindungen finden und ausbauen.
Es ist ein Puzzle. Es ist ein Puzzle. Und ich glaube, du hast es auch in der ersten Folge gesagt, das ist natürlich nichts, was man jetzt so als, ja, als Bauanleitung nehmen kann, so nach dem Motto 1, 2, 3, 4 und einen Haken hinter, sondern das ist ja auch was, das ist ein Prozess, den man, glaube ich, immer wieder mal überprüfen muss. Aber ich glaube, wenn man mal an so einem Punkt ist, wo man merkt gerade, oh, mir geht's nicht gut, kann man das ja durchaus nochmal so checken, oder? Also man kann ja schon mal schauen, was könnte mir jetzt helfen, was könnte mich vielleicht wieder nach vorne bringen?
Oh. Genau. Also es ist ja generell so, dass wenn ich, wenn es mir gut geht, dann scheint es ja ganz gut zu laufen. Also natürlich für Fortgeschrittene ist es auch in guten Phasen, sich so zu hinterfragen, ob man seine guten Gewohnheiten auch beibehält oder ob man die dann schleifen lässt, weil es einem ja so gut geht. Aber tatsächlich spätestens, wenn es einem nicht so gut geht, hilft es mal, den Check zu machen und zu schauen, oh, was ist denn gerade los? Also gerade auch bei Überforderung, oft auch so bei Verbitterung, bei so ganz stressigen Situationen geht dann irgendwann auch so dieser Optimismus verloren, die Akzeptanz verloren. Man hat das Gefühl, ich kann hier eh überhaupt nichts mehr machen und es wird sowieso alles viel schlimmer. Wir beide haben uns ja mal den Spaß gemacht, da so verschiedene vorzeitliche, überlieferte Texte anzugucken, noch aus dem Jahr 4000 vor Christus bis hin zu Sokrates, wo es damals schon hieß, die Jugend ist ganz schrecklich und es wird alles immer schlimmer, das Ende der Welt ist nah. Und
ich liebe das Zitat, das ist wirklich klasse.
Also das war aus einer Tontafel von Chaldea aus dem Jahr 4000 vor Christus. Um das noch kurz, das Zitat zu Ende zu belegen. Aber da sieht man eben auch dieser Verlust von Optimismus und dieser Verlust von positiver Zukunftsperspektive, das passiert halt einfach. Aber es liegt nicht unbedingt an der aktuellen Zeit, dass es so schlimm ist, sondern dass man einfach gerade nicht mehr so resilient ist.
Jetzt aus der Perspektive eines kranken Menschen, welche Optionen verbaut man sich oder welche Möglichkeiten verbaut man sich, wenn man eben nicht diesen Rat befolgt, aus der Opferrolle rauszugehen und selbst aktiv zu werden? Und fällt dir vielleicht aus dem ärztlichen, therapeutischen Bereich da ja ein Vorteil oder ein Nachteil ein, warum das eben absolut kontraproduktiv ist, wenn man so in Opferrollen verfällt und vielleicht dem Zufall oder anderen Menschen das Schicksal überlässt?
Also egal ob Arzt oder Patient, es ist eben so, wenn ich das Gefühl habe, ich bin das Opfer, also das bedeutet ja, ich fühle mich in einer Situation ausgeliefert, ich kann an der Situation eigentlich nichts ändern, ich kann mich sozusagen nur still ergeben. Eigentlich so aus dem Flucht und Kampf ist es ja der Freeze-Modus. Und das ist natürlich ja gut erforscht, einfach eine sehr schwierige Situation, um da auf Dauer drin zu sein. Also erstens mal überlasse ich ja tatsächlich die Handlung dann jemand anderem, also ganz, ganz physisch praktisch. Und andererseits fehlt mir dann eben das, was ganz wichtig ist, nämlich Selbstwirksamkeit. es geht ja eben auch nicht darum, vom Opfer zum Täter zu werden. Das ist ja ungefähr genauso negativ konnotiert, sondern zum Handelnden im eigenen Leben. Und dann erfahre ich mich als wirksam und diese Selbstwirksamkeit schon im ganz Kleinen wirkt einfach antidepressiv und glücksfördernd.
Witzig, dass du das sagst, weil ich habe gerade dran gedacht an das Wort Selbstwirksamkeit. Ich finde das immer wieder, wenn ich mal dazu komme, dass mein Handeln ein bisschen zu reflektieren, dann finde ich es spannend, was dieses Gefühl, ich habe mich selber mit dem Schopf aus dem Sumpf gezogen, was das mit mir macht, wie viel Bedeutung das hat und wie viel, wie du sagst, das hat eine antidepressive Wirkung oder das hat eine selbstbewusstseinsstärkende Wirkung. Das finde ich sehr interessant und ich glaube, das kann man natürlich auch versuchen, an seine Patientinnen und Patienten mitzugeben, natürlich auf eine ganz andere Art und Weise, weil man muss sie da hinführen. Aber wenn man das weitergeben kann, diese Fähigkeit, dann ist das, glaube ich, ein großer Gewinn. Bleibt natürlich die Frage, wie macht man das? Ne? Das ist natürlich wahrscheinlich von jedem Menschen natürlich abhängig, ne? Wie der so gestrickt ist. Aber ich glaube, ich meine, ich bin kein Psychotherapeut, aber da sehe ich, glaube ich, eine große Herausforderung drin, oder?
Naja, also in der Psychotherapie ist es oft ja so, dass man eben diesen therapeutischen Raum schafft. Und das ist für den Patienten, der kommt, für die Patientin schon ein ganz großer Wert ist, dass in diesem geschützten Raum es erlaubt ist und erlebbar ist, Dinge in Frage zu stellen oder auch Gedanken auszuprobieren, wie wäre es, wenn ich das tue oder das tue, ohne dass da gleich der Therapeut, die Therapeutin die Beziehung abbricht oder streng reagiert oder sagt, das muss man aber unbedingt so machen. Und das ist so ein bisschen wie eine Trainingsmatte. Also wenn ich in diesem geschützten therapeutischen Raum ausprobieren kann, wie das ist und mir überhaupt erlauben kann, mal solche Denkideen aufzumachen, solche Räume aufzumachen, dann kann ich das auch Stück für Stück draußen ausprobieren. Das ist jetzt natürlich ein Therapieraum. Die Hörerinnen und Hörer, die müssen jetzt nicht alle in Therapie gehen, obwohl es natürlich eine feine Sache ist. Aber dieses zu gucken, wie kann ich selbstwirksam sein? Und das heißt nur, wenn ich mir überlege, statt zum Beispiel, nehmen wir mal die Situation, ich bin in der Assistenzarztausbildung, ja? Ich bin in der Facharztausbildung, zu sagen, ich habe mir diese Klinik gewählt und ich habe mir dieses Facharztziel gewählt. Und deswegen bin ich jetzt für eine bestimmte Zeit bereit, hier die und die Dinge in Kauf zu nehmen, weil ich dafür die und die Benefits bekomme. Dann ist es nicht mehr so, dass ich einem System ausgeliefert bin, in dem ich eh nichts tun kann, sondern habe ich das selber gewählt. Und ich tue am Ende die gleiche Arbeit. Also interessanterweise ist das Ergebnis ja überwiegend nicht deutlich anders, als wenn ich gezwungen werde. Oder wenn ich mich gezwungen sehe. Aber wenn ich selber übernehme, dann fühlt es sich anders an. Und wenn ich mich ausgeliefert fühle, und das wissen wir ja auch aus diesen schrecklichen Hundeversuchen und so mit diesem Konzept der erlernten Hilflosigkeit, wenn ich einfach das Erleben habe, egal was ich tue, es macht sowieso keinen Unterschied und es ist eh alles völlig nutzlos, dann ist das ganz, ganz großer Stress. Und zwar Stress natürlich als psychischer Stress, aber natürlich auch aufs Immunsystem und auf regenerative Prozesse im Körper und so weiter und so fort. Und das vergessen wir dann so ein bisschen. Das heißt, es geht dabei überhaupt nicht nur um sich gut fühlen, sondern wirklich um harte Fakten dessen, wie es mir wirklich gut geht.
Ich habe gerade überlegt, es ist ja so, dass die meisten, die zuhören, eben nicht therapeutisch arbeiten werden. Aber trotzdem kommen wir ja ganz oft in Situationen, wo wir eigentlich gerne möchten, dass unsere Patientinnen und Patienten Eigenverantwortung übernehmen und die Opferrolle verlassen. Ich denke da an ganz viele chronische Erkrankungen, Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck. Das sind ja alles Erkrankungen, die eigentlich durch selbstbestimmtes, vernünftiges Verhalten extrem gut gebessert werden können, alleine schon dadurch. Und da hat man ja häufig den Impuls, dann den Leuten auch was vor den Latz zu knallen und zu sagen, machen Sie das doch mal so, nehmen Sie doch mal ab und so. Und das wissen wir ja alle, wie häufig das scheitert. Und deswegen hatte ich das auch gerade gefragt. Also wie kann man das vielleicht besser machen, ne? Also wie kann man das den Leuten näher bringen und vielleicht deren Verhalten verändern? Aber da hattest du ja gesagt, es wäre eine Möglichkeit, das so ein bisschen mal durchzuspielen, welche Optionen es gibt und den Patienten das mal so ein bisschen vorzuschlagen.
Naja, und dann ist es wirklich auch diese Frage, mit welchem Druck du dahinter bist, ne? Es ist, also nehmen wir jemanden, der Rauchen aufhören möchte oder von dem du findest, dass er Rauchen aufhören sollte, ja? Und jetzt ist es so, wenn du den Raum offen hältst, also dass der Patient weiß, er kann jederzeit zu dir kommen, egal ob er mit Rauchen aufhört oder nicht. Ja, ist schon mal der erste Schritt. Dann weiß er, dass er überhaupt wiederkommen kann. Weil die Patienten spüren das. Die merken genau, nee, der ist dann jedes Mal genervt und dann gehe ich da lieber gar nicht mehr hin. Und oder ich gehe zu jemand anders oder wie auch immer. Also wenn du erstmal sozusagen diese Bereitwilligkeit, den weiter zu behandeln und dann auf der anderen Seite, es bist ja nicht du, ja. Also wenn du es gar nicht so persönlich nimmst, es ist kein persönlicher Affront gegen dich, sondern der hat ganz sicher eine Vorgeschichte, wie das dazu kam, warum das so ist. Das heißt nicht, dass es das entschuldigt, darum geht es gar nicht. Aber es geht einfach darum zu gucken, auch ganz praktisch, was könnte dem helfen? Und über welchen Weg könnte das gehen? Und das kann man immer wieder anbieten. Aber eben, je weniger du es persönlich nimmst, dass er das jetzt für dich tun muss oder du findest, jetzt müssen wir aber mal Druck machen oder so, desto eher kannst der andere annehmen. Weil letzten Endes kann halt immer nur der andere aufhören zu rauchen. Oder sich besser ernähren oder. Und letztlich, ganz ehrlich, ist es ja so, wir selber müssen die Opferrolle verlassen. Also ich kann nicht sagen, oh, das System ist so schrecklich und allen geht so schlecht und ich kann eh nichts ändern an meiner Arbeitssituation und ich fühle mich so ausgeliefert in diesem System und überhaupt und dann sagen so, und Sie hören jetzt aber auf zu rauchen.
Ja, muss authentisch sein, ne?
Ja, und genau, also wenn man dann selber mal irgendwie sowas, deswegen ist es ja auch, man muss jetzt als Therapeut nicht alles dem Patienten erzählen, was man selber irgendwie schon mal durchgemacht hat oder so, ja. Aber wenn man für sich selber schon mal weiß, man hat was überwunden oder gemacht oder sich durchgekämpft, dann muss das nicht der Weg für den Patienten sein, aber man hat irgendwie einen anderen Respekt für das, womit der Patient gerade kämpft. Mhm. Und kann dann im besten Fall so ein bisschen gnädiger sein.
Ja. Und steht da Tropfen höhlt trotzdem den Stein, oder?
Total, klar.
Dass man das immer mal wieder einwirft im Gespräch, das würde natürlich bedeuten, dass man sich regelmäßig sieht und dass man regelmäßig auch bestimmte Punkte anspricht und thematisiert, aber...
Ha, und vielleicht macht er das dann bis an sein Lebensende, aber dafür hast du seinen Impfstatus regelmäßig überprüft und seinen Eisenmangel behoben, ja? Ist doch auch toll. Also... Dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wofür das dann auch gut ist, jemanden angegliedert zu halten.
Ja. Ich habe letztens einfach oft drüber nachgedacht, dass wie ärgerlich das eigentlich alles ist, dass man so viel eigentlich machen könnte, an chronischen Erkrankungen verändern könnte, aber das ist ja jetzt alles nichts Neues.
Ja, und da ist natürlich auch die Verantwortungsübernahme, ne? Wenn ich der Verantwortliche bin, dann... Das heißt nicht, dass ich Schuld habe. Ne? Immer und immer wieder. Schuld und Verantwortung sind zwei völlig verschiedene Sachen. Verantwortung heißt, dass ich es erkenne, die Akzeptanz, und sage, oh, das ist bei mir so. Und es gehört zu mir und ich kümmere mich drum. Das heißt nicht, ich bin schuld, dass das und das so ist. Das ist Käse. Aber nur wenn ich die Verantwortung übernehme, kann ich eben auch was ändern. Und wenn, ich sag mal, selbst wenn die gleichen Veränderungen von außen kommen, dann freue ich mich und ich habe nicht selber die Verantwortung übernommen, sondern es kam quasi genauso über mich, wie das Schlechtere über mich kam, dann ist es schon kurzfristig schön. Aber langfristig ist es für unser Inneres kein Zugewinn.
Lass uns nochmal über den letzten Punkt sprechen, der Vollständigkeit halber, das Thema Networking und soziale Kontakte. Ich habe das gerade so ein bisschen schnell abgebügelt, aber das ist doch auch, wenn ich drüber nachdenke, ein extrem wichtiges Thema. Was denkst du, also was sind die wichtigen, das kommt ja aus einem Forschungsbereich, was sind so die wichtigen Aspekte, wenn man darüber nachliest, warum hat das einen Einfluss auf unsere Widerstandsfähigkeit?
Naja, also erstmal, wir Menschen sind soziale Wesen. Also allein ausgesetzt ist irgendwie ungefähr der schlechteste Zustand. Das kann ich schon auch wählen oder es gibt auch Menschen, die als Einsiedler das dann wählen, aber die berichten überwiegend dann schon auch, dass das so geschichtlich schon auch schwierig war, ja. Und dann ist es so, ich meine, früher hieß Networking zum Beispiel eine kluge Heiratspolitik. Das ist jetzt so ein bisschen aus der Mode gekommen, ja. Aber, also zumindest so bei uns. Aber das hat einfach auch Frieden gesichert. Wenn ich da in dem fernen Land Familie habe, dann werde ich dieses ferne Land eher als Handelspartner sehen, als als Kriegspartner. Das ist auch oft genug abgestürzt, wissen wir auch, ist ja klar. Aber es geht immer wieder darum zu gucken, dass ich da mir andere Impulse hole. Natürlich jetzt rein ganz basis-evolutionär kann man auch sagen, dass ich meinen Genpool irgendwie erweitere und mir da ein bisschen Variabilität reinhole. Aber dann geht es ja auch darum, sich Erfahrung zu sammeln. Also zu sagen, okay, wo sind Menschen, die sowas schon mal gemacht haben? Oder gerade in den Studentenverbindungen ja auch, ne, dass es halt dann Ältere gibt, die das schon durchlaufen haben, die Jüngeren an der Hand nehmen. Mentoring-Programme basieren ja auch auf solchen Ideen, dass einfach jemand Älteres, Erfahreneres sich zuständig fühlt für jemand Jüngeren und dem hilft. Aber auch jetzt so in sozialen Netzwerken natürlich, dass man so ein bisschen gucken kann, ja, also es ist natürlich ja immer schön, Follower zu haben oder so, aber echtes Netzwerken ist ja dann, wenn ich mit jemandem halt mich wirklich auch austausche und gucke, was machst du so und was mache ich so und dann im Zweifel halt auch einfach mal fragen kann.
Der Wunsch nach Verbundenheit, finde ich, das ist was ganz Elementares und was glücklich Machendes, wenn man es dann erfüllt bekommt. Wenn man mit guten Freunden Zeit verbringt, mit der Familie zusammen Zeit verbringt. Ja.
Genau, Familie ist ja auch so Networking, ne? Und die ganz guten Freunde. Und dann sagt man ja auch, man ist so selber die Summe aus den 4, 5, 6 Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt.
Oh ja, das stimmt. Deswegen, man sollte sich das gut aussuchen. Ja, cool. Ja, ich finde, wir haben das Thema Resilienz natürlich nicht erschöpfend, aber doch ausreichend gut skizziert, oder du hast es auf jeden Fall getan. Ich finde, das ist ein super Konzept mit wissenschaftlichem Backup, sich selbst zu helfen, sich selbst widerstandsfähig zu halten in diesem verrückten Beruf, in diesem schönen, aber verrückten Beruf.
Absolut.
Und es ist ein wunderbares Konzept, das man weitergeben kann an andere Menschen, an seine Patientinnen und Patienten. Und ich würd einfach nochmal die 7 Säulen durchgehen. Optimismus, Akzeptanz, das lösungsorientierte Handeln, die Zukunftsperspektive. Dann haben wir gerade das Verlassen der Opferrolle besprochen, die Verantwortungsübernahme, das geht Hand in Hand. Und am Schluss das Networking und die sozialen Kontakte. Super Konzept, kann man sich immer wieder drauf berufen und immer wieder zurückkommen auf diese Punkte. Danke, dass wir darüber gesprochen haben, Caroline.
Ja, danke, dass wir es in die Reihen nehmen durften und ja, immer wieder eben dran denken, dass das nicht nur so fein ausgedachte Soft Skills sind, sondern dass das wirklich Wissen ist. Und wenn wir das anwenden, dann darf es uns einfach besser gehen. Hm. Ich danke dir, Kai.
Ja, genau. Gut, dass du es nochmal gesagt hast am Schluss, weil genau diese Soft Skills in Anführungszeichen sind immer so ein bisschen verrufen noch. Und man denkt immer so, das ist so nice to have vielleicht. Aber das ist dann doch wirklich hartes, es sind wirklich richtig gute Werkzeuge, die man benutzen kann. Und mit dem es einem besser geht.
Soft Skills and Hard Facts.
Wow, das hast du ganz toll gesagt. Ein wunderbares Schlusswort. Zum Schluss übrigens auch nochmal der Hinweis auf dein Buch. Da geht es ja auch ganz viel um diese Punkte, um Resilienz geht es ja natürlich auch. Das Buch Glücklich im Arztberuf, das auch übrigens als Hörbuch erschienen ist, lustigerweise. Das haben wir nämlich angesprochen, Caroline und ich. Und ja, man kann es natürlich auch als normales, in Anführungszeichen normales Buch kaufen. Und die Informationen dazu kommen nochmal in die Shownotes, falls sich das interessiert. Dann machen wir den Sack zu und danke dir, Caroline, noch einmal und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, danke. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.